Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört man das Wort aus dem Kolosserbrief im 3. Kapitel. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Vielleicht habt ihr auch schon mal diese Werbung gesehen für den Gletscher Express oder so ähnlich heißt das, ein Zug in der Schweiz, wo oben das Dach aus Glas ist. Da kann man sich reinsetzen und nicht nur zum Fenster rausschauen, sondern auch zum Dach rausschauen. Und dort, wo der Zug langfährt, hat es einen guten Grund. Da sind halt die Berge zu sehen. Das soll übrigens auch bei Autos wieder Mode werden. Nicht das gute alte Schiebedach, sondern das ganze Dach aus Glas ist. Gibt es wohl so verschiedene Familienautos schon, die das anbieten. Ja, da hat man eben ein bisschen mehr Überblick. Man kann nicht nur zur Windschutzscheibe rausschauen nach vorn, sondern auch mal nach oben schauen. Und genau das ist, was uns der Apostel Paulus hier im Kolosserbrief ans Herz legt, nach der Himmelfahrt von Jesus. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Fahrt euer Leben, wenn man es mal in diesem Vergleich sagen will, im Gletscherexpress, wo oben das Dach aus Glas ist, wo man nach oben schauen kann oder eben in so einem Familienauto, wo der Blick nach oben ungehindert frei ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf der Erde ist. Wonach trachten wir? Meistens, normalerweise, also wonach sehnen wir uns? Worum bemühen wir uns? Deswegen strengen wir uns an. Nun, meistens schaut man eben doch vorne aus dem Auto raus, muss man ja auch, um den Weg nicht zu verfehlen, die Straße nicht zu verfehlen. Aber wenn wir so durchs Leben gehen, dann ist doch die Gefahr groß, dass wir den Blick gesenkt lassen. Dass wir nur immer das im Blick haben, was als nächstes auf uns zukommt. Und das sind manchmal große Berge von Aufgaben, von Arbeit und von Problemen, über die wir dann auch nicht drüber wegsehen können und die uns schnell zu groß werden. Auf der Suche nach Leben müsste man den Blick so ein bisschen heben und nach oben schauen. Es gibt ja so viele Versuche, trotz aller Aufgaben, trotz aller Last und Belastung, trotz aller Sorgen, doch ein bisschen Freude ins Leben reinzubekommen, ein bisschen wahres Leben zu leben. In der Jugend, ja, da muss man halt die Woche über arbeiten, aber am Wochenende, da kann man dann ordentlich auf die Pauke hauen, da wird dann Party gemacht, die ganze Nacht durch. Man kann ja Sonntag früh ausschlafen, da wird getanzt und reichlich getrunken und am Ende steht die Kartenstellung. Wer dann ein bisschen Geld verdient hat, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an die Zeiten, dann kann man sich wahres Leben kaufen. Naja, man kann in den Kaufrausch verfallen und kann sich das Beste und das Neueste und das Modigste zulegen, kann damit vor Freunden brillieren. Und letztendlich in den Schrank hängen und da kannst du dann verschlauen. Womit verschaffen wir uns ein bisschen Leben, ein bisschen Vergnügen. Wenn man dann älter wird, kann es schnell zu dem Körperkult kommen. Da muss man dann ordentlich Fitness machen, um die einsetzenden Gebrechen des Alters zu übertönen und übertünchen. Da wird dann geturnt und gestemmt. Und ja, vielleicht muss man sogar zum Schönheitschirurgen, um die Falten wegzubekommen und die ewige Jugend zumindest vorzutäuschen. All das ist natürlich nicht wahres Leben und wir wissen, was davon übrig bleibt. Am Ende doch nur der gesenkte Blick, Langeweile, Ärger, Verdruss, Streit in der Familie, Streit mit den Nachbarn. Es ist die Gefahr, dass wir zu kurzsichtig leben, zu sehr uns ins Hier und Heute verbeißen und dann vielleicht auch verrennen, dass wir das große Ziel unseres Lebens aus dem Auge verlieren. Und so die Ermahnung in der Zeit nach Himmelfahrt: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wo ist Christus jetzt? Er sitzt zur Rechten Gottes, heißt es hier. Die Evangelien berichten von der Zeit nach der Auferstehung, dass Jesus immer mal wieder zu seinen Jüngern kam, eben diese 40 Tage lang. Deshalb liegt ja dann der Himmelfahrtstag auch nicht auf einem Sonntag, sondern auf einem Donnerstag. Jesus kam immer wieder, auch einmal durch verschlossene Türen, mal ganz plötzlich war er da und er verschwand auch schnell wieder. Er ging mit ihnen ein Stück weit, aber er ging nicht mehr mit ihnen, wie er vorher, vor seinem Tod, der Auferstehung mit ihnen war. Er übernachtete nicht mehr mit seinen Jüngern in deren Häusern. Er aß nur noch gelegentlich mit ihnen. Und ansonsten, ja, wo war er? Die Evangelien berichten es uns nicht. Jesus hatte schon diesen Auferstehungskörper gehabt, diesen himmlischen Körper, der nicht mehr an die Grenzen gebunden war, wie unsere Körper es sind, an die Grenzen von Raum und Zeit. Jesus konnte den Raum wechseln und konnte da und dort sein, ohne dass die Jünger es beobachten konnten. Er konnte die Gesetze der Natur einfach übergehen. Und dann gab er ihnen noch die letzten Anweisungen, tröstete sie, wies sie hin auf den Tröster, der kommen wird, den Heiligen Geist. Wir wissen auch, dass Jesus mit Petrus noch einmal eine längere Unterredung hatte, ihm die Vergebung seiner Schuld zusprach und ihn wieder in den Dienst nahm. Und dann, nach 40 Tagen, kam der Tag des endgültigen Abschieds. Und damit die Jünger ein Stück weit zumindest sehen und verstehen können, und wir eben auch, hat Jesus es nochmal sichtbar deutlich gemacht, was jetzt passiert. Er erschien ihnen wieder in Person. Er ging mit ihnen hinaus. Er sagte ihnen noch zu: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er segnete sie. Und dann heißt es, wurde er aufgehoben von ihren Augen. Auf einmal verschwand er und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Da war es dann ganz klar und offensichtlich, und wir können es auch wissen: Jesus ist seither nicht mehr in Person erschienen. Er hatte zugesagt, dass er bei seinen Jüngern ist, alle Tage bis an der Weltende, dass er auch dabei sein will, wenn wir heute hier Gottesdienst feiern, aber eben nicht in Person. Mit diesem menschlichen Körper war er aufgenommen in den Himmel. Und die Bibel sagt uns noch eins mehr. was Jesus dann tut, was er dann getan hat. Er sitzt zur Rechten des Vaters. So, wir kennen das ja auch im Glaubensbekenntnis. Was heißt das? Wir müssen uns wohl den Thronsaal von einem orientalischen Herrscher vorstellen, wo der König auf seinem Thron thront und alle Befehle gibt, alle Macht in seiner Hand vereint. Das ist Gott Vater. Und dann heißt aber Jesus nach seiner Auferstehung, sitzt zu seiner Rechten. Und wer saß bei den orientalischen Königen zu Rechten? Das war der Kanzler. Das war derjenige, der die Befehle ausgeführt hat. Das war derjenige eigentlich, bei dem alle Fäden der Regierungsgeschäfte zusammenliefen. Und so sagt es uns die Bibel, dass wir verstehen können, was Jesus tut, wo er hingegangen ist bei seiner Himmelfahrt. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Er regiert die Welt. Er ist der Herr. Und wir bekommen den Auftrag, so sucht nur das, was oben ist, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes. Dazu brauchen wir also für unser Vaters Leben ein Auto mit Glasdach oder ein Zugabteil, dass wir nach oben schauen können auf das, was oben ist, dass wir auf Jesus schauen können, der zur Rechten des Vaters sitzt. Nun, durch diese Wolke, die Jesus weggenommen hat, vor den Augen der Jünger sichtbar weggenommen hat, durch diese Wolke hindurch können wir schauen, aber eben mit den Augen des Glaubens. Und so ist diese Aufforderung, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Wenn wir uns die Himmelfahrt, die Geschichte anschauen und wissen, Jesus, unser Freund, unser Heiland, sitzt zur Rechten Gottes, das sollen wir unseren Blick ändern. Nicht mehr trachten nach dem, was auf der Erde ist. Im Angesicht der Himmelfahrt von Jesus, im Angesicht der Tatsache, dass er zur Rechten Gottes sitzt, was nützt es dir, dass du eine Million gewinnen würdest auf dieser Welt und große Reichtümer ansammelst? Das ist doch alles nur Staub im Vergleich zu dem, was Jesus hat in seiner Ewigkeit. Was nützt es dir, wenn du trachtest, danach Großfeste zu feiern, irgendwie noch fröhlich zu sein und in Stimmung zu kommen? Das alles ist doch nebensächlich und doch eigentlich nur Trübsinn im Vergleich zu der Freude, die bei Gott herrscht. Was nützt es dir, deinen Körper fit zu halten und die Falten wegoperieren zu lassen? Wir werden ja doch sterben müssen. Es ist wichtig zu wissen, wo die Reise hingeht. Hin, dorthin, wo Jesus uns eine Stätte bereitet, wo er uns eine Wohnung einrichtet. Jetzt wirst du wahrscheinlich einwenden, ja schön und gut, ich kann ja mal immer die Augen des Glaubens dahin werfen, wo Jesus ist, wo er sitzt heute zur Rechten des Vaters. Aber ich muss ja doch die Brötchen verdienen, ich muss ja doch arbeiten und schaffen. Ich muss doch dafür sorgen, dass die Kinder versorgt sind. Auch wenn ich da in meinen Blick richte, wo Jesus hingegangen ist zur Himmelfahrt, da werden meine Sorgen ja nicht kleiner. Ich muss mich ja trotzdem kümmern, hier in dieser Welt. Es nützt ja nichts. Wenn ich den Blick dort hochwende, hier muss ich mich kümmern. Hier muss ich da sein, hier sind meine Aufgaben. Das ist richtig. Wir haben hier unsere Aufgaben, hier hat uns Gott hingestellt. Aber dieser Blick, den wir zur Himmelfahrt, an den wir da erinnert werden, trachtet nach dem, was droben ist, da geht es eben um das Ziel für unser Leben. Dass wir uns nicht verrennen, dass wir uns nicht verlaufen. Dass wir wissen, da geht's lang. dass wir den Weg nicht verfehlen. Vielleicht ist euch das schon mal passiert in einem großen Kaufhaus. Ja, dieses Möbelhaus, dieses Schwäbische, die sind da besonders clever da drin, dass man sich drin verläuft. Man ist vielleicht reingegangen, weil man ein Mantelregal kaufen wollte oder zumindest mal schauen wollte, was es da gibt. Aber was da dann noch? Ein bisschen Tischdeko, da sind da noch ein paar Bücher und dort gibt es noch ein paar schöne Kisten und Kästen, um einen Haufen Kleinkram wegzuräumen. Und so ist das alles darauf angelegt, dass man sein eigentliches Ziel, weswegen man in das Kaufhaus gegangen ist, ein bisschen aus den Augen verliert. Und wir wissen ja, worum es geht. Man soll eben noch mehr einkaufen, noch mehr mitnehmen als das, was man eigentlich kaufen wollte. Und so kann es uns eben auch in unserem Leben passieren, wenn wir den Blick nicht auf Jesus richten, auf die Ewigkeit, dass wir dann in diesem Leben die Richtung verlieren und uns verlaufen und verrennen und das Ziel eben nicht mehr vor Augen haben oder ganz verfehlen. Denn da kommt ja dann die Frage, wenn ich meinen Blick auf Jesus richte, bin ich denn mit Gott im Reinen? Bin ich denn eigentlich Gottes liebes Kind? Gehöre ich denn eigentlich dazu, zu denen, die er einlädt, bei ihm in der Ewigkeit zu wohnen? Sind mir meine Sünden vergeben oder stehe ich nicht eigentlich unter Gottes Strafe? Der Apostel Paulus schreibt hier, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Um den Blick richten zu können auf die ewigen Dinge, auf das ewige Ziel unseres Lebens, da ist es eine Voraussetzung, dass wir hier erstmal sterben. Das ist im übertragenen Sinn gemeint, dass der alte Mensch in uns stirbt. Dass wir dieses Denken ablegen. Ich will von Gott nichts wissen. Gott soll mir nicht in mein Leben reinreden. Ich komme schon alleine klar. Dieser alte Mensch, der gegen Gott sich auflehnt und rebelliert, der muss sterben. Und wir wissen, wo das passiert. In der Taufe, da wird der sogenannte alte Adam ersäuft und ertränkt. Und es kommt heraus ein neuer Mensch. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wer zum Glauben kommt an Jesus, der Gottes Kind geworden ist, der hat diesen neuen Menschen schon in sich drin, sozusagen. Der ist allerdings noch ein bisschen verborgen. Das sagen ja dann häufig andere über die Christen, ja, so anders als die Welt seid ihr ja auch nicht und so viel besser seid ihr auch nicht. Und dann kommt der Vorwurf, ihr Christen seid doch alle Heuchler. Ja, mit dem neuen Menschen, das hat noch so seine Schwierigkeiten. Der ist noch verborgen in uns. Und daher stehen in der Bibel ja auch immer wieder diese Ermahnungen, wie wir sie auch in der Epistellesung gehört haben. Seid gastfrei. Durch die Liebe diene einer dem anderen. Und die Liebe deckt der Sündenmenge. Dient einander mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. So ganz von alleine tun wir es dann doch nicht. Der alte Mensch will immer wieder durchkommen, der in dieser Welt lebt, der sich auf die Dinge dieser Welt stürzt und da wahres Leben sucht. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Um den Blick wirklich auf die ewigen Dinge richten zu können, ist es eben wichtig, dass der alte Mensch erstmal stirbt. Dass wir Buße tun und sagen, Herr, ich will diesen alten Menschen loshaben. Vergib du mir meine Schuld, ich allein schaff's nicht. Und dann kann Gottes Geist den neuen Menschen geben, der dann will, der Gott dienen will, der dem Nächsten dienen will. Und da merken wir dann schon, dass wir in der Zeit, in der wir hier leben, ja schon unsere Aufgaben. Es geht nicht nur darum, im Leben als Christ still in der Ecke zu sitzen, die Hände zu falten und zu beten und Choräle zu singen. Gott stellt uns in das Leben hinein. Nur mit dem Blick auf den, der aufgestanden und aufgefahren ist in den Himmel, mit dem Blick auf den, der zur Rechten Gottes sitzt, wenn wir unser Leben fahren mit dem Glasdach, wenn wir den Blick nach oben heben, da haben wir eben dann ganz andere Ziele. Dann geht es nicht mehr nur darum, ich will glücklich werden, ich will reich werden oder ich will mächtig werden oder auch nur ich will meine Aufgaben schaffen, sondern dann ist unser Ziel ein ganz anderes. Ich will meinem Herrn dienen. Was kann ich tun, um ihm zu dienen an den anderen, die er mir in die Gesellschaft stellt, in die Familie stellt, in die Nachbarschaft stellt, in die Gemeinde stellt. Dann geht es darum, nicht, wie kann ich alles schaffen, sondern da geht es dann darum, dient einander mit den Gaben, die er empfangen hat. Was kann ich tun für den, der Not ist? Was kann ich tun für den, der traurig ist und niedergeschlagen? Was kann ich tun für den, der einsam ist? Oder was kann ich tun für den, der nicht weiß, wie es weitergeht? Habe ich denn da nicht vielleicht einen Ratschlag und Hilfe? Merkt ihr? Es ist am Ende wieder das gleiche Leben, in das Jesus uns hineinstellt. Aber wenn wir diese Aufforderung befolgen, trachtet nach dem, was oben ist, dann kommt all das, was unseren Alltag ausmacht, ein anderes Vorzeichen. Nämlich dieses Vorzeichen, wir sind auf dem Weg in die Ewigkeit und die Tage, die Jesus uns hier gibt, die wollen wir nutzen, um ihm zu dienen. Und dann gibt der Apostel Paulus noch diesen Ausblick auf das Ziel. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Es wird der Tag kommen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und das wird uns ja berichtet in den Berichten von der Himmelfahrt, dass dann die Engel da standen und den Jüngern sagten, ja, was schaut ihr gen Himmel? Dieser Jesus, den ihr habt auffahren sehen, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt verschwinden sehen. Jesus wird wiederkommen am jüngsten Tag. Wenn diese Welt beendet ist, dann wird er alle Toten auferwecken, dann wird er seine Kinder zu sich holen. Wenn Christus aber euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Einmal sind alle Geheimnisse vorbei. Dann wird das neue Leben sichtbar werden. Und dann müssen wir nicht mehr den Blick aufheben nach oben und dorthin schauen, wo Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Denn dann wird er seine Kinder dorthin holen. Dann werden wir bei ihm sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als deine Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.